herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcasts, wir haben eine weitere Folge des Pioneer Talks aus dem Pioneer Pod der Zeppelin-Universität. Und wir haben heute, anders als bisher, nicht meinen zweiten Host, die Lea Heinrich, dabei, sondern heute habe ich einen neuen Host, den ich euch jetzt auch zuallererst mal vorstellen muss. Das ist der Thomas Brandt. Das ist der Gründungscoach aus dem Pioneer Pod der Zeppelin-Universität. Hallo Thomas.
Grüß dich, hallo Michael.
Thomas, sag mal, wie lange bist du schon Gründungscoach im Pioneer Pod?
Ja, sage und schreibe 7 Jahre. Ich bin selbst überrascht, aber es ist so. Ja, seit 7 Jahren.
Und wie kam es denn dazu? Bist
Reiner
du gefragt
Zufall.
Worden? Reiner Zufall, okay.
Ja, ich war ja der Geschäftsführer vom Zeppelin Luftschiff, hier Sanierungsfall in Friedrichshafen. Kennt ja jeder, ne? Habe ich übernommen, damals 2005, 13 Jahre gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Nerven aufgebraucht sind und dass ich dann aufhöre. Das war dann 2017, 2018. Und dann habe ich mich von der Uni-Präsidentin damals als Kollegin verabschieden wollen, dass ich jetzt aufhöre. Und direkt vor meinem Termin hatte irgendwie eine Leiterin des Pioneer Ports alles hingeschmissen und ist gegangen. Mhm. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, was machst du eigentlich in Zukunft? Und so wurde ich Gründercoach für den Pioneer Port.
Aje, hast du dann immer die Sanierungsfälle oder was?
Nein, wir haben natürlich ausgemacht, dass wir das erstmal probieren für ein halbes Jahr, ob es überhaupt passt. Aber ich denke mal, am Ende hat's gepasst, aber das kann ja der Leines dann auch noch sagen, der mich ja auch kennt, weil ich total über 40 Jahre in ganz, ganz vielen Positionen in der Wirtschaft gearbeitet habe, also leitend bis am Ende auch voller Geschäftsführer und Sanierungsfälle und Branchen verschiedener Art und im politischen Umfeld und nicht politischen Umfeld und im sowas auch im Sozialen. Ich war ja auch Greenpeace-Finanzchef mal. Also deswegen habe ich schon eine breite Bandbreite, um dann einfach da zu sein für Fragen oder auch zu begleiten.
Worum geht's denn da so meistens? Geht's da so ein bisschen um Know-how, Fachwissen oder geht es auch einfach mal darum, Zuversicht zu vermitteln und dass Probleme vielleicht gar nicht so groß sind, wie man manchmal so den Eindruck hat, also ein bisschen Weisheit zu vermitteln? Was fragen Sie dann, die Gründerinnen und Gründer?
Also bevor ich es angefangen habe, ich gedacht, Businessplan und solche Sachen, ja, weit gefehlt. Das ist genau der zweite Teil deiner Frage, Michael. Es geht darum, zuzuhören. In dem Gespräch passiert schon bei den Gründern oder bei den Gründersuchenden was, die durch das Gespräch, durch das darüber erzählen, schon auch allein durch die Vorbereitung auf das Gespräch schon auch einen eigenen Prozess nochmal weiter in Gang gesetzt haben und dann im Gespräch einfach zuhören. Und dann höre ich dann auch mal was sagen, aber eigentlich möglichst wenig, sondern sich das selbst entwickeln lassen. Also es geht dann auch um Ermutigen und es geht natürlich dann schon zu sagen, komm, probier doch mal das, oder wen kann man kontaktieren, wo ist ein Kontakt, das ist dann oft der Mehrwert. Jemand wie ich, der 1000 Leute kennt, der kann natürlich sagen, da kann ich dir mal einen Kontakt besorgen, da kannst du mal anrufen oder sich mal treffen und kann man den nächsten Schritt tun. Aber generell geht es um Ermutigen. Ja, einfach probieren.
Und seit 7 Jahren bist du dabei, das heißt, dir taugt die Arbeit.
Ich mache sie ja sowieso aus völliger Freiwilligkeit. Ich bin auch Geschäftsführer in der Holding von Zeppelin. Ich bin auch noch Berater mit eigenen Mandanten und bin aber auch Freizeitmensch. Ich radle 6000 Kilometer im Jahr und dieses und jenes. Also ich arbeite nicht mehr voll. Also ich mache es nebenbei und ich liebe diese Arbeit, mit oftmals ja den jungen Menschen zu arbeiten. Auch mit den Alumni arbeite ich teilweise noch oder ich kenne jetzt teilweise die Gründer über Jahre, fast Freunde geworden. Es ist sehr, sehr schön. Ja, also ich genieße es und mache es deswegen immer noch.
Super. Und hoffentlich haben wir dich ja dann jetzt das ein oder andere Mal auch in diesem Podcast abwechselnd, vielleicht mit Lea Heinrich, je nachdem, wen wir da auf unserer Gästebank sitzen haben. Und Gästebank ist jetzt das Stichwort, um unseren zweiten Gast einzuschalten. Das ist nämlich der Linus Holzmann von der HML Capital AG.
Hi, Michael.
Hallo, schön, dass du da bist. Und der Thomas kennt den Linus sehr gut, ist auch immer noch mit ihm verquickt, wenn man so möchte. Das werdet ihr beide wahrscheinlich so ein bisschen erzählen jetzt gleich. Aber zuvor will ich noch ganz kurz sagen, der Linus hat bei uns Corporate Management und Economics studiert und ich habe recherchiert 2020 abgeschlossen. Richtig?
Korrekt, richtig.
Okay. Ich fange mal noch ganz vorne an. Was hat dich denn damals dazu bewogen, CME zu studieren?
Ja, das war ehrlicherweise ein totaler Zufall, wie das halt eben manchmal so ist, ne? Wie bei dir, Thomas.
Ja.
Ich war frisch eigentlich mit dem Abi fertig und stand am Flughafen und habe eine große Werbeanzeige der Zeppelin-Uni gesehen und habe mich dann zurückerinnert, dass bereits zu Schulzeiten jemand von der ZU bei mir, also bei uns an der Uni, an der Schule, sich vorgestellt hat und einfach ein Stück weit von diesem Studiengang erzählt hatte. Und da kam es mir wieder, dass mich ja dieses Interdisziplinäre damals schon so ein Stück weit eigentlich begeistert hatte. Nur da war es irgendwie noch so ein bisschen früh, da war es irgendwie noch so 3 Jahre hin bis zum Abi. So, und dann mehr oder weniger durch diesen Zufall kam mir dann eigentlich so diese Erinnerung zurück. Und ich hatte mich sehr spontan beworben, hatte auch tatsächlich, um ehrlich zu sein, bereits die Anmeldefrist und die Bewerberfrist bereits um mehrere Tage quasi überschritten. Aber 1-2 Telefonate später, in der ich meine Situation erklären konnte, wurde ich dann doch noch quasi zugelassen, dass ich mich bewerben durfte, habe meine Bewerbung hingeschickt und wurde auch prompt zum Auswahltag eingeladen. Also zwischen der Idee, ich bewerbe mich jetzt mal an der ZU, meinem Auswahltag und meiner Zusage, dass ich den Studienplatz bekommen habe, lag ich, glaube ich, am Ende des Tages keine 7 Tage. Also das war wirklich eine sehr spontane Geschichte. Ich bin auch deswegen tatsächlich früher dann aus von meinem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt. Ich wollte zu dem Zeitpunkt 6 Monate, wie man das halt klassischerweise nach dem Abi so macht, Work and Travel in Neuseeland machen. Hab mich dann einfach aufgrund der etwas anderen Semesterzeiten der ZU dann einfach für 3 Monate Travel anstelle von 6 Monaten Work and Travel entschieden. Hab einfach den Work-Teil sozusagen weggelassen, die 3 Monate genossen und hab hier dann, ja, direkt dann im Januar, Spring 2015 war das, im Bachelor angefangen.
Die ZU wollte dich nicht gehen lassen. Es war damals schon klar, was aus dir wird.
Vielleicht, ja. Also ich habe Ende meines Bachelorstudiums habe ich meinen heutigen Geschäftspartner, den Marius, kennengelernt. Und er hatte mir zu dem Zeitpunkt damals erzählt, dass er als technischer Redakteur oder Fördermittelberater für eine Gesellschaft aus Potsdam tätig war. Und das hatte sich für mich alles total spannend angehört. Ich war wirklich verblüfft, was sich auch wirklich alles so in Deutschland fördern lässt. Also er hat mir von Projekten erzählt, da ging es dann um termitenresistente Kinderspielplätze für Australien. Ja, da war ich wirklich, ich konnte mich eigentlich gar nicht satt hören, irgendwie an diesen ganzen Stories, die er irgendwie da ja zu bieten hatte. Und irgendwann hat mich dann Marius gefragt, was ich denn jetzt eigentlich nach dem Studium vorhätte. Wir haben auch schon während dem Studium gut miteinander harmoniert, auch immer wieder mal zusammen gearbeitet, ob wir es nicht zusammentun wollen. Und das war eigentlich so dann ja der Grundstein für unsere heutige Firma.
Und jetzt schließe ich gleich meine nächste Frage an, Gründung. Wenn ich mich nicht fair recherchiert habe, dann habt ihr aber zunächst die Part G GmbH gegründet, oder? Und es heißt ja jetzt HML Capital AG. Wie kam denn das erste und wie kam das zweite?
Genau, also als wir uns damals zu zweit dann zusammengetan haben, haben wir erstmal gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir machen einfach eine ganz einfache Personengesellschaft, haben eine Partnerschaftsgesellschaft dann letzten Endes als Rechtsform gewählt und haben einfach im Zuge dieser damaligen Holzmann und Lauermann Unternehmensberatung Partnerschaftsgesellschaft einfach mal so ein bisschen an diesen Markt herangetastet. Man muss auch einfach dazu sagen, wir haben ungefähr 2 Jahre gebraucht, um einfach irgendwie ein Stück weit für uns herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf wollen wir unseren Fokus legen, was lassen wir in Zukunft lieber sein. Ja, das war, wenn man so möchte, eigentlich eine recht ausgedehnte Marktanalyse, die unserer heutigen Firma, der HML Capital AG, jetzt vorausgegangen ist. Also sprich, man kann sagen, nachdem wir so ein bisschen aus den Kinderschuhen raus waren, haben wir gesagt, so und jetzt geben wir es uns richtig, jetzt skalieren wir das Ganze, jetzt wissen wir, worauf wir uns konzentrieren wollen, haben dann auch eigentlich mit Zeitpunkt der Gründung auch direkt unseren David eingestellt, der auch hier an der Zeppelin-Uni übrigens studiert hat. Den haben wir dann auch nicht mehr gehen lassen, der hatte damals schon als Werkstudent für uns gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt skalieren wir das, stellen ein paar Mitarbeiter ein und konzentrieren uns jetzt wirklich ausschließlich auf dieses Forschung und Entwicklungsgeschäft.
Wie lange gibt es dann die HML Capital schon?
Also gegründet wurde sie offiziell im September 2022. Also sprich jetzt ungefähr anderthalb Jahre. Sind jetzt also, ja, wir haben jetzt 2023 unser erstes volles Geschäftsjahr gehabt und ja, wir wachsen stetig.
Kann man denn überhaupt schon davon sprechen, dass man nach anderthalb Jahren den Kinderschuhen entwachsen ist, Thomas?
Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass sie noch in Kinderschuhen sind, aber eine Firma wirklich aufzubauen dauert meistens Jahre. Ja. Und ich beobachte euch ja, ich bin ja Aufsichtsratmitglied, das passiert eben auch. Und da gibt's auch tolle Phasen und es gibt auch schwierige Phasen. Und das ist übrigens ein anderes Feld, dass immer wieder auch so bei Gründungsteam natürlich Themen passieren können. Menschen gehen ihre Wege, haben plötzlich andere Interessen. Plötzlich ist dann ein Auslandssemester und die anderen beiden machen die ganze Arbeit von so einer Gründung. Und was ist eigentlich dann? Also immer wieder gibt's das Thema auch, tja, wie kriegt man im Team den Zusammenhalt nachhaltig gut hin? Und was ist, wenn man mal Sorgen und Probleme hat, wie löst man es dann? Und das ist auch ein Begleiten von Gründungen und Startup-Ideen. Ne?
Und wie war das bei der HML Capital AG? War das ein Up and Down? War das ein kontinuierlicher Prozess nach oben? Ohne jetzt natürlich voll und ganz alles auszuplaudern, aber damit wir so ein bisschen uns einfühlen können, wie das so war, nachdem gegründet wurde.
Ja, ich glaube, ich muss das erst allein überlassen, was ihr da so erzählen will. Ich weiß, war immer ein gutes, aktives Case Management auf Neudeutsch, also dass sie ganz tolle Sachen und Anträge und also unglaublich spannende Sachen auch bearbeiten. Also der Marius ist ja auch ein ziemlicher Genius, muss man einfach sagen, was er alles anschleppt und wie er es dann auch schreibt. Ich kenne den Marius ja auch schon lange. Ich kenne dich mindestens, vielleicht sogar vor dir, Linus, weil er mit einer Projektidee kam damals. Das ging um Fischfang und wie man dieses den Beifang irgendwie lösen kann, dass der nicht so ist. Und also total spannend. Das habe ihn total unterstützt, kam zu mir auch mehrfach hier in Pineapport. Aber er hat das leider dann nicht bekommen, die Förderung, die da haben wollte, für sich persönlich, glaube ich sogar. Aber aus diesem Kontakt, ja, ich kannte ihn halt auch, den Marius, und dann später sind wir uns wieder begegnet. Ja?
Wie war es denn die ersten anderthalb Jahre so oder zwei Jahre?
Natürlich, vielleicht um das nochmal kurz klarzustellen, gehe ich schon davon aus, dass wir immer noch ein Stück weit jetzt mit der HML, ein Stück weit in den Kinderschuhen stecken. Also wir sind nach wie vor im Aufbau dieser Firma. Was ich damit vorhin eigentlich meinte, ist, dass wir quasi dann irgendwann die Holzmann-Lauermann quasi geschlossen haben und dann uns entschlossen haben, das Ganze jetzt entsprechend zu skalieren. Natürlich stehen wir noch ein Stück weit in den Anfängen und in den Startlöchern. Aber ja, rückblickend auf die letzten anderthalb Jahre kann man sagen, gründen ist einfach, dran zu bleiben ist die Herausforderung. Also durchaus ein gewisses Wechselbad der Gefühle. Also war jetzt kein straighter Weg jetzt nur bergauf, sondern wir haben schon auch im Rahmen unserer HML Capital dieser neuen Gründung auch manche Fehlentscheidungen getroffen, wo wir es heute sagen würden, würden wir anders machen. Also als wir gestartet sind zum Beispiel, hatten wir auch noch eine eigene Sparte nur für das Thema Immobilienförderung. Das war damals die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das lief auch eine Zeit lang gut. Sehr gut eigentlich sogar, kann man nicht meckern. Problematisch war dann nur, dass die BEG-Förderung von heute auf morgen zum Beispiel dann erstmal abgesägt wurde. So, das heißt, von heute auf morgen hat keiner mehr gebaut, die Inflation war plötzlich unglaublich hoch, die Zinsen sind gestiegen, das Immobiliengeschäft war eigentlich, wenn man möchte, tot. So, dementsprechend war auch diese Sparte für uns jetzt plötzlich nicht mehr besonders lukrativ. So, jetzt hatten wir natürlich den großen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaften, die sich ausschließlich darauf konzentriert hatten, dass wir unser Kerngeschäft ja nach wie vor im Forschung- und Entwicklungsbereich hatten. Aber dennoch war das damals schon so eine Phase, wo wir dachten, hätte jetzt nicht sein müssen. Genauso jetzt zuletzt, wir sind auch gerade jetzt recht frisch eigentlich wieder aus so einer, ich sag mal, extern bedingten, eher politisch bedingten Talphase quasi jetzt wieder raus. Das war natürlich hier dieses Thema rund um die ganze Haushaltsdebatte. Also sprich, als die Haushaltssperre eingetreten ist, bedeutete das ja automatisch, dass auch keine Subventionen und keine Zuschüsse mehr gewährt werden konnten. Da unser Geschäftsmodell aber 100% erfolgreich ist, war natürlich quasi abzusehen, dass wir jetzt für eine ganze Weile keine Einnahmen mehr erzielen würden. Das heißt, wir kommen jetzt gerade aus einer Phase, wo wir unseren Geschäftsbetrieb jetzt über 4 Monate lang finanzieren mussten, ohne auch nur 1 Cent Einnahmen zu erzielen. Das war durchaus auch sehr herausfordernd. Und das war teilweise auch schon so, dass wir uns gefragt haben, okay, wenn sie jetzt noch ein bisschen länger streiten in Berlin, dann gehen hier bald die Lichter aus. Also was machen wir? Aber wir haben uns halt dafür entschieden, so, nee, wir bleiben dran. Ich hatte auch für den Worst Case, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Banker auch schon diverse Lösungen und so weiter mir überlegt. Sah alles soweit gut aus. Die Finanzierung war auch gesichert. Nur dann kam irgendwann so dieser Befreiungsschlag, so dass Haushalt war dann beschlossen, Mittel wurden wieder freigegeben, so, und all das, was ich jetzt da 4 Monate angestaut hatte an ausstehenden Bewilligungen, kam dann mehr oder weniger auf einen Schlag. Deswegen die nächste Aufsichtsratssitzung, Thomas, du grinst schon, die wird sehr erfreulich. Unser letztes Quartal war wahrscheinlich das stärkste, das wir je hatten.
Okay.
Und dementsprechend, ja, es ist einfach so ein Wechselbad der Gefühle, so, also innerhalb der letzten 4 Wochen wirklich so von Zero. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen improvisieren zu, wir stellen jetzt 3 neue Leute ein. Das kann schon mal passieren, ja.
Du hast ja gerade das Wort Fehlentscheidung gebraucht, ja. Das ist so ein deutsches Sprachgebrauch, habe ich so immer den Eindruck. Wenn man oft so nach Amerika schaut, dann ist es, dann wird ja so von diesem Mut gesprochen, Fehler zu begehen, die aber gar keine Fehler sind, sondern einfach nur Erkenntnisse, die dann zu besseren Geschäftsprozessen führen. Und ich habe ja neulich diese Filmdokumentation gesehen, die handelt von der deutschen Brettspiel-Community und von den deutschen Brettspielerfindern. Das war mir nicht klar, aber Deutschland, also nirgendwo sonst, werden so viele Brettspiele entwickelt wie in Deutschland und die werden dann weltweit verkauft. Und dann sind sie in dieser Dokumentation dem Brettspiel Siedler, dem meistverkauften Spiel der Welt, auf die Spuren gegangen und sind in Silicon Valley gegangen und sind dort auch bei so einem Gründerpapst und so einem Business Angels gelandet. Und der hat gesagt, er spielt mit seinen Mitarbeitenden und seinen Gründern immer Siedler, damit die lernen, dass man sich permanent anpassen muss, weil das Spiel die ganze Zeit erfordert, dass man immer wieder neue Strategien lenkt, dass man, wenn etwas Neues passiert und das, was man im Kopf hatte, dass man dann nicht irgendwie seinen Kopf durchsetzen will, sondern sich wieder adaptiert. Und das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, weil du so von Fehlentscheidung gesprochen hast, ja. Wahrscheinlich würde man es im Rückblick anders machen, ja. Das gibt's ja ganz oft, aber gehört das nicht zum Gründen dazu, dass man anpassungsfähig ist und dass man solche Sachen irgendwie managed und handelt? Ich meine, das scheint ja gut gelaufen zu sein.
Das ist das Leben, nicht? Ich meine, nicht nur am Gründen, sondern bei jeder Lebensentscheidung gibt es ja solches und solche Fälle. Also ja, natürlich. Und beim Gründen gibt es das genauso. Man probiert aus. Die mit der erfolgreichsten Gründer sind die eigentlich 3-mal ihr Produkt neu erdacht haben und zwar komplett neu. Aber das Team war gut. Die sind zusammengeblieben und haben sich neu erfunden, nochmal neu erfunden, nochmal neu erfunden. Beim dritten Mal war es der Hit schlechthin. Also du weißt es vorher nicht. Das Team ist wirklich entscheidend. Das ist schon wahr.
Und war das so bei der Holzmann und Lauermann GmbH? Ja,
tolle Leute, klar. Der Marius haben wir schon gesprochen. Linus ist der Kaufmann, würde ich mal sagen. Ne? Und es hat, die beiden ergänzen sich gut und sind da auch kongenial. Und deswegen läuft's auch.
Ihr müsst ja auch Vertrauen ineinander gehabt haben. Ne? Wenn so eine Durststrecke dann da ist, muss man ja auch irgendwie das aushalten können.
Auf jeden Fall, ja. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, wie der Thomas schon gesagt hat, wir haben relativ klare Zuständigkeiten und wir vertrauen einander wirklich blind. Also Marius ist bei uns im Team zuständig, quasi so für die ganze Redaktion der ganzen Förderanträge, die wir so erstellen für unsere Kunden. Also sprich, wir beraten ja nicht nur zu etwaigen Fördermöglichkeiten, sondern wir erstellen ja auch sämtliche antragsrelevanten Unterlagen. Dazu gehören bis zu 30, teilweise auch 50 bis 60-seitige Innovationsbeschreibungen. Marius verantwortet sozusagen diesen redaktionellen Part, während ich, wenn man so möchte, sich so um die klassischen Geschäftsführungsaktivitäten, den kaufmännischen Part, hat Thomas es gerade genannt, kümmern. Und im Endeffekt, wir vertrauen einander wirklich blind. Er stellt meine Entscheidung nicht in Frage. Ich stimme mich dennoch natürlich regelmäßig mit ihm ab, aber auch er kann eigentlich relativ frei, sag ich mal, walten, wie er es auch für richtig hält und sein Ressort sozusagen leiten, wie er möchte. Also ich denke auch, ein gewisses Vertrauen ist wirklich erforderlich, um dann auch wirklich letzten Endes aus so einer Talsohle auch wieder rauszukommen.
Wie groß ist denn eure Firma? Kannst du so ein bisschen ein Porträt geben? Also wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wie viele Mandanten? Nicht welche? Also keine Firmengeheimnisse ausplaudern. So, diese Fragen will ich gar nicht so konkret stellen, aber nur damit wir so ein bisschen ein Bild davon bekommen.
Genau, also sehr gern. Wir sind, wie gesagt, gestartet zu zweit im September 2022, haben seither ein kleines Team im Hintergrund schon aufgebaut. Wir sind jetzt im Kern 5 Leute, werden immer wieder projektspezifisch auch noch von 1, 2 weiteren freien Mitarbeitern unterstützt, wollen jetzt aber auch noch mal 1 bis 2 Stellen schaffen. Das heißt, wir planen so zum Ende des Jahres ungefähr 7 Leute im Kernteam zu sein, plus unseren Aufsichtsrat, bestehend unter anderem aus Thomas hier, der mich schon ganz fragend und ganz interessiert anschaut. Genau, die neueste Information hast du noch gar nicht. Wir haben uns vergrößert. Sprechen wir nächste Woche beim Aufsichtsrat-Termin drüber. Aber genau, um diese Frage zu beantworten, wir sind derzeit ungefähr 5 Leute und genau, wachsen stetig.
Wie ist das denn so mit der Aufsichtsratstätigkeit? Bist du da eigentlich bei 30 Gründern im Aufsichtsrat oder bist du da auch vorsichtig? Weil es ist ja doch Verantwortung, Zeit. Man muss ja, ich meine, man hat ja nicht mehr alle Zeit der Welt, oder? Man muss sich ja dann auch beschäftigen mit.
Ja, ja, klar. Aber so ein Aufsichtsratmandat kommt man, weil man sich vertraut und weil vielleicht auch eine Beziehung entstanden ist oder weil man auch vielleicht eine Kompetenz mitbringt, die hoffentlich ist es auch ein Grund, die eben da richtig ist. Aber ich bin, glaube ich, noch in 3 anderen gründungsorientierten Aufsichtsräten, also hier aus dem Umfeld, einer in München und noch ein zweiter. Neben HML noch ein dritter. So, aber das ist okay, macht mir Spaß. Ist auch schön, wenn man die Babys später auch noch laufen sieht, ne?
Wenn man jetzt dich als Gründungscoach fragt, kann man so sagen, es gibt so eine gewisse entscheidende Phase nach der Gründung. Wie lang könnte die denn sein? Ist die dann so vielleicht wie bei der HML Capital 1,5 Jahre, 2 Jahre? Ist die vielleicht 7 Jahre? Was ist die entscheidende Phase? Kann man das überhaupt so sagen, weil branchenabhängig?
Also, wenn ich da meinen Sohn, der gegründet hat und heute eine 100 Millionen Dollar Bewertung hat, ja, dann würde ich sagen, meine eigene Erfahrung ist es schon das erste halbe Jahr nochmal, ob ihr irgendein Team überhaupt zusammenfindet und wirklich, also im Amerikanischen würde man sagen, the rubber meets the road, dranbleiben überhaupt. Also wirklich ihre Ideen überhaupt nur auf die Straße bringen und auch wirklich dann die ersten Hürden nehmen und den Prototyp oder Demonstrator oder Kundenkontakt, den ersten, das einfach durchhalten. In der ersten halben Jahr zerlegen sich viele wieder und man hat nie mehr was davon gehört. Da war es halt eine Idee und dann ist wieder vorbei. Und dann kommt natürlich irgendwann dann hält man es dann aus erstmal, wenn man das erstmal die erste halbe Jahr weg hat, dann ist es nur 1, 2 Jahre. Und wenn man dann wachsen will, wenn man dann in die Skalierung geht, dann braucht man ja auch Geld und neue Leute. Und dann muss man Investoren befinden und das alles einbetten. Und das ist dann noch eine zweite kritische Phase. Wie kommst du in die Skalierung hinein und wie hältst du das durch? Wie bleibst du gesund und wie das Wesen der Firma einerseits erhalten und doch entwickelt sich es in einer guten Weise. Das ist dann, würde ich sagen, so nach 2, 3 Jahren mal, kommt nochmal eine Phase, wo das dann sich nochmal entscheidet. Und nur um es gleich dazu zu tun, mein Sohn jetzt nach 5, 6 Jahren, typischer Fall, hat jetzt das Kaufangebot. Also erst kaufen sie gerade was dazu und in dem Zukaufsprozess von einem Konkurrenten hat ein anderer Konkurrent ihnen angeboten, sie komplett aufzukaufen. Und das ist dann wieder, einerseits kaufst du zu und bist ganz euphorisch, andererseits musst du jetzt überlegen, verkaufe ich jetzt. Also das ist dann die hinten raus, Jahr 5, Jahr 6 wieder eine Phase. Also scheißt du, es ist also wirklich nicht normierbar, aber vielleicht ist es so ein bisschen, kann man so sagen. Ne?
Und ich meine, das halbe Jahr habt ihr ja offensichtlich geschafft, ne? Wenn ihr so gut im Team zusammenarbeitet. Was kann man denn eigentlich dafür tun? Ist das irgendwie auch ein bisschen das Gründerglück, dass sich da die Richtigen finden oder kann man da auch was aktiv für tun?
Da kann man sicherlich einiges aktiv dafür tun. Ich muss ohnehin so ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade so ein bisschen an die Anfänge der Holzmann und Lauermann Partnerschaftsgesellschaft nochmal zurückdenke. Wie gesagt, wir haben ja erstmal als kleine Personengesellschaft gestartet und ich denke, es ist, glaube ich, recht wichtig, irgendwie auch nochmal vielleicht ein Stück weit auf diese Anfangsphase nochmal einzugehen, weil in der hat sich ja eigentlich quasi das Ganze wirklich so ein Stück weit erstmal beweisen müssen. In der mussten auch Marius und ich ein bisschen abfühlen, können wir miteinander überhaupt arbeiten? So, und wir sind da auch wirklich durch einiges gegangen, was uns einfach stark zusammengeschweißt hat, weswegen das heute eigentlich wirklich so in diesem blinden Vertrauen enden konnte. Aber wir hatten in der Anfangsphase unserer Gründung damals diverse Teams, die wir betreut haben, sehr frühphasige Teams, das waren die einzigen Kunden, die wir bekommen haben, ohne Referenzen, mehrfach den Fall gehabt, dass wir einen Antrag verfasst haben, den Antrag gestellt haben. Und dann dauert das Gutachten für so einen Förderantrag in der Regel ja wirklich schon mehrere Monate. Und es kam jetzt wirklich mehrfach vor, dass sich diese Teams zerschlagen hatten in der Zeit, in der sie aufs Gutachten gewartet haben. Am Ende des Tages gab es nicht mal mehr eine Firma, der wir hätten eine Rechnung stellen können. Also da haben wir schon so ein paar Mal ins Klo gegriffen, wie man so salopp daher sagen kann. Aber deswegen, also das waren halt auch so Erfahrungen, die uns dann am letzten Endes dann auch nochmal zusammengeschweißt haben. Wir haben gesagt, okay, diese Kundenklientel, diese extremst frühphasigen Gründungsteams, an die wir damals Gründungsstipendien vermittelt haben, das ist irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Es war aber auch tatsächlich wirklich so die einzige Kundenklientel, die halt relativ einfach für uns zugänglich war. Weil wir hatten natürlich, gut, Marius ein bisschen mehr damals als ich, kaum Berufserfahrung vorzuweisen. Wir waren beide recht grün hinter den Ohren. Ich war zu dem Zeitpunkt, als wir das damals gegründet haben, ich meine 23 Jahre alt. Es war nicht so einfach für mich, als 23-Jähriger vor so einem gestandenen Unternehmer hinzustehen und dem zu erklären, was er jetzt machen muss, um ansprechend diese Zuschüsse ranzukommen. Das war nicht immer leicht. Und deswegen, ich weiß noch, wie wir unser erstes Gründungsstipendium durchbekommen haben. Das war sogar tatsächlich ein Unternehmen oder ein Startup hier aus dem Pioneerport. Da ging es damals um eine Online-Plattform für Elektro-Mikrofahrzeuge, sprich so E-Fahrräder, E-Scooter etc. Für die hatten wir damals Exist organisiert und haben, meine ich, an diesem Kunden damals irgendwie 7.000 Euro in Summe Honorar eingenommen. Hätten wir wahrscheinlich Stunden dokumentiert, hätten wir wahrscheinlich drauf gezahlt, aber wir haben uns gefreut wie Kinder. So, und auch diese Erfahrung, also die ersten 7.000 Euro Umsatz, die schweißen auf jeden Fall zusammen. Und dann haben wir irgendwann zwischenzeitlich angefangen, Stiftungsgelder für gemeinnützige Sozialprojekte zu irgendwie akquirieren. Haben wir auch gemerkt, so toll die Projekte waren, so dieses ganze Stiftungsmanagement, dieses ganze, ja, ich sag mal so Klinken putzen, überall ständig anrufen, dranbleiben, war wirklich sehr, sehr mühselig. Da haben wir auch gesagt, boah, das wollen wir eigentlich jetzt künftig auch nicht mehr machen, so leid es uns tut, auch wenn die Projekte noch so toll sind. Da, wo wir hinwollen, das ist wirklich so dieses Forschung- und Entwicklungsgeschäft. Und über einen gemeinsamen Freund von Maris und mir kam dann der Kontakt zu einem Gründer aus Schleswig-Holstein, ganz im Norden. Dieser Kunde machte algenbasierte Biokunststoffe. Hochspannendes Unternehmen gibt's bis heute. Wir betreuen diesen Kunden seit seiner Gründung. Und im Endeffekt kann man sagen, sind wir mit diesem Kunden zumindest in der Anfangsphase auch so ein Stück weit mitgewachsen. Ja, also die hatten super spannende Projekte für uns. Wir haben wirklich auch tolle Erfolge dann bereits erzielen können. Und dieser Kunde hatte dann wiederum auch, sag ich mal, sehr viel Netzwerk, hat uns fleißig weiterempfohlen und irgendwie waren wir dann so ein Stück weit drin. Also das war eigentlich, wenn man so möchte, so für uns der Türöffner. Und so hat sich das Ganze dann entsprechend dann irgendwann hochgeschaukelt. So hat man hier eine Empfehlung bekommen, so lange, bis wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt sind wir komplett ausgelastet, jetzt müssen wir Leute irgendwie hinzuholen und vor allem müssen wir ab dem Moment, wo wir uns auch vergrößern, tatsächlich aktiv in den Vertrieb gehen. Aber bis dahin war es eigentlich reines Empfehlungsmarketing.
War für dich immer klar, dass du mal gründest? In der Schulzeit schon?
Ja. Das war mir eigentlich klar, zumindest, dass ich selbstständig sein wollte. Nicht unbedingt als Gründer, aber ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie hier aus Weingarten. Und dementsprechend war mir eigentlich schon immer klar, so das klassische Angestellten-Dasein wird jetzt wahrscheinlich nicht der Weg sein, den ich einschlagen möchte nach der Uni. Ich hatte mich aber natürlich auch mit meinen Eltern zu dem Zeitpunkt damals, auch als ich dann mein Studium irgendwann mal dem Ende geneigt hatte, so ein Stück weit einen Plan geschmiedet, was machen wir jetzt, wie sieht das jetzt aus? Und meine Eltern und ich waren eigentlich d'accord, dass es, glaube ich, nicht schlecht ist, so die ersten Berufserfahrungen auch mal außerhalb des Familienunternehmens zu machen. Und dann hatte ich halt wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt wie so die meisten meiner damaligen Kommilitonen jetzt einfach in die Beratung? Ich hatte tatsächlich auch schon 1-2 Angebote von renommierten Beratungen, wo ich gedacht hätte, okay, macht sich im Lebenslauf sicherlich toll. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, gut, nach allem, was man so hört, ich wollte jetzt auch nicht meine Lebenszeit verkaufen und lieber eigentlich so mein eigenes Ding machen. Und dann kam Marius eigentlich, sag ich mal, mit dieser Idee genau zur richtigen Zeit. Also ich war sehr empfänglich für solche Ideen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Mittlerweile ist es eher so, dass meine Eltern sagen, ja, Kind, wann kommst du jetzt endlich ins Unternehmen? Ja, wir haben eigentlich jetzt auch so langsam keine Lust mehr. Ja, mein kleiner Bruder ist zum Beispiel dem Ruf jetzt mittlerweile schon gefolgt. Mir macht's Stand heute einfach noch zu sehr Spaß. Und dementsprechend möchte ich die HML mit Marius auch noch weiter groß machen.
Gibt es so einen Gründergeist? Also gibt es sowas, was man immer so mit sich rumträgt? Oder sind die Gründer so unterschiedlich? Es gibt den und manche rutschen rein. Oder gibt es irgendwas, was sie alle gemeinsam haben?
Tja, also ich würde nicht, also gründen kann man lernen, um mal so anzufangen. Ich denke, gründen kann man auch üben. Man kann üben, sich eine Idee erstmal strukturiert an zu überlegen, was für eine Idee könnte ich haben und wie könnte ich da rangehen. Und insofern glaube ich, dass es nicht so, es ist also nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Es mag schon Leute geben, wo es auch ein Talent gibt und wo es sogenannte in die Wiege gelegt gibt. Aber man kann es genauso einüben. Und ich weiß von Workshops, wo man eben Gründen übt, es gibt die Deutsche Stiftung Wirtschaft der Wirtschaft, die ja sehr viel Studenten begleitet, die bieten da rauf und runter solche Workshops an und da steht auch viel draus. Also drum gibt's ja dieses ganze Landschaft auch, machen es ja auch wir als ZU hier, diese Plattformen zu schaffen, weil man Gründen eben lernen kann. Es ist eben nicht so, ich wiederhole das nochmal, dass man glauben soll, ach, ich bin aus der Ärztefamilie oder aus irgendeiner Familie und ich hab keinen unternehmerischen Background, also kann ich es nicht. Dieses Bild haben manche. Manche glauben, ich war da nie mit irgendwie berührt, also kann ich es nicht. Aber das ist ein Irrtum. Ich glaube, jeder kann gründen, wenn er sich da hineinfindet, wie das sowas geht, und dann kommt er auch rein. Es ist wie ein Muskel, man kann es üben. Mhm.
Und im Pioneerport stehen ja auch Gründer wie Linus Holzmann auch zur Verfügung, ne? Du gibst ja jetzt gleich noch einen Workshop. Worum geht's denn da genau? Ich meine, das ist jetzt keine Ankündigung natürlich, aber einfach nur, damit wir auch wissen, was es so für Kontakte, Netzwerke und Workshops im Pioneerport gibt.
Also in meinem Workshop heute konkret geht es um das Thema Marktbedarfe verstehen und Markt- und Wettbewerbsanalyse. Einfach schlichtweg, weil 40% der Startups tatsächlich einfach nur daran scheitern, dass es für deren Produkt oder Dienstleistung schlichtweg keinen Bedarf gibt. Ja, dementsprechend denke ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Learning, das einfach jedes junge Gründerteam beherrschen sollte oder, sag ich mal, ja, lernen sollte. Weil viele Projekte ein Stück weit vielleicht auch aus so einem Ideal oder so einer Art Liebhaberei quasi entstehen, die aber letzten Endes wahrscheinlich nicht zukunftsträchtig sind. Und dementsprechend sollte man da vielleicht frühzeitig mal so ein bisschen den Finger drauflegen und sagen, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Stelle ich mir wichtig vor.
Also. Das ist ein wahres Wort. Also das kann man rausschneiden, wenn man es nicht. Aber wir sind ja am Bodensee. Und hier gab es ja, also heute heißt es Airbus, aber früher war es ja hier Dornier. Ne? Und Dornier wurde von der Daimler-Benz Aerospace gekauft. Und ich wurde, wie die Jungfrau zum Kind auch, Vertriebschef von Dornier weltweit. Und dann habe ich das gemacht, was der Linus gerade sagte, Marktanalyse, da ging es um die 328. Und die Marktanalyse, die diese hochdekorierten Strategen von Daimler-Benz Aerospace gemacht haben, war schlichtweg falsch. Also einfach falsch. Ganz simple Annahmen, ja. Und man muss sich damit beschäftigen. Und dann hat man auch sofort eine andere Antwort, wie man einen Markt angeht, wenn man nämlich weiß, worum man spricht. Also es ist wirklich ein wahres Wort.
Haben da wahrscheinlich aber auch manche Gründer so ein bisschen Angst davor, weil wenn sie es tun, würden sie wahrscheinlich feststellen, dass ihre Idee gar nicht so, oder? Ist das so eine Art,
ja?
Angst vorm eigenen.
Aber dann käme die Transformation des Produktes, weil wenn man dann sich reingearbeitet hat, dann entstehen oft auch intuitiv, wenn man da diesen Muskel übt, dann entsteht da, ich kann das Produkt aber auch vielleicht so machen oder so gestalten oder es gibt eine andere Idee in die Richtung und plötzlich schnackelt es dann. Dann geht's.
Das ist wieder die Anpassungsfähigkeit.
Ganz genau. Also da ist sie wieder. Da ist sie wieder, wie beim Brettspiel.
Wer sollte gründen? Kann man so eine Frage auch stellen. Wer sollte unbedingt gründen? Wer sollte sich die Mühe machen, zum Pioneerport zu kommen und loszulegen?
Also ich glaube, die Frage sollte nicht lauten, wer sollte gründen, sondern aus welchen Gründen sollte man gründen? Okay. Ja, weil ich habe einfach immer wieder das Gefühl, Thomas, kannst du gerne auch mich korrigieren, falls du andere Erfahrungen gemacht hast, aber auf je mehr Startup-Veranstaltungen, auf die man auch geht, umso mehr merkt man, dass ich auch das Gefühl habe, gründen wurde auch mehr und mehr einfach so zum Lifestyle. Und viele machen das einfach nur aufgrund dieses Lifestyles wegen. Also ich denke, viele gründen einfach aus den falschen Gründen oder aus den falschen Beweggründen. Letzten Endes, wenn man da wirklich mal so die harten Fakten quasi einfach mal auf den Tisch legt und sich mal wirklich völlig unverblümt anschaut, welches Potenzial steckt denn hinter der Gründung, dann sieht es bei relativ vielen Startups wahrscheinlich dann doch eher dünn aus. Das heißt, wenn man gründen möchte, dann nicht irgendwie aus diesem Ideal heraus, dass man sich jetzt vorstellt, man sitzt jetzt irgendwie in einem Coworking Space mit einem MacBook und einem Chai Latte bewaffnet, sondern dann sollte man schon quasi auch verstehen, dass mit dem Gründen natürlich auch wirklich so dieses Wechselbad der Gefühle, das ich vorhin angesprochen habe, dann einhergeht und hat natürlich auch viele Herausforderungen auf einen zukommen. Also dass es nicht immer nur quasi so diese rosigen Erfolgsgeschichten irgendwie sind, die man da dann letzten Endes dann bei irgendwelchen Startup-Talks hört, sondern dass da im Hintergrund schon wirklich auch einiges passiert, auf was man sich gefasst machen sollte.
Ja, da kann ich nur das Ja sagen. Klar. Und natürlich, wenn man es dann schafft, ist es ja auch Freiheit. Es ist eine große Erfüllung. Etwas, was man selbst sich ausdenkt oder selbst geschaffen hat, dann weiterzubringen. Ja, das ist sehr befriedigend. Und möglicherweise am Ende auch noch kommerziell sehr lukrativ, weil wenn man natürlich eine Firma durchbekommt, aber man kennt ja die Zahlen. Also es gibt ja Bücher darüber, nicht? Von 10 Gründungen kommt ein bis zwei überhaupt nur durch. Und die berühmten Unicorns und die Highflyers, das sind dann nochmal weniger. Also das ist schon so, wie Linus ja auch eigentlich sagt. Es ist auch teilweise hartes Brot. Aber wenn man es denn dann schafft, und da gibt es ja auch Mittelfelder und es ist gut, dann ist es sehr schön.
Wenn jetzt nur 1 oder 2 von 10 erfolgreich sind, das heißt ja aber auf jeden Fall nicht im Umkehrschluss, dass die Erfahrungen, die man dann macht, nicht erfolgreich sind, oder? Also ich meine, ich habe zum Beispiel in meinem Leben ganz oft Dinge irgendwie, wenn ich so von außen objektiv betrachte, in Sand gesetzt. Gleichzeitig habe ich ziemlich viel Projektmanagement mir damit auch angeeignet. Also ich meine, wenn man mal ein Projekt oder eine Gründung in Sand setzt, heißt ja nicht, dass es umsonst war.
Ja, ich bin jetzt fast ärgerlich mit mir selbst, dass ich das nicht selbst gesagt habe, weil das sage ich nämlich andauernd den Gründern. Leute, egal was da draus wird, es ist eine Erfahrung. Man lernt aus der Erfahrung so oder so. Das ist tatsächlich so. Und man kann dann drauf aufsetzen in seinem Leben und gucken, was passiert. Also genau so, wie du sagst gerade, Michael, so ein fast schon selbstgemachtes Semester mit einer Gründung ist wie ein eigener Kurs des Lebens, eigener Kurs im Management-Fokus und wie auch immer. Auch ganz wichtig natürlich, wie man sich bei Problemen verhält, wie man dann selbst wie man damit umgeht, wie man auch in der Balance und in der Ruhe bleibt. Da gibt's auch ganz persönliche Themen, was man lernen kann in so einer Sache, nicht? Wie bleibe ich meiner Kraft? Ja, viel zu lernen.
Und vielleicht deswegen nochmal die Frage zu dem Wort Fehlentscheidung. Ist das so eine Fehlentscheidung gewesen oder war es ein Erkenntnisprozess?
Naja, also jedem Fehler kann man natürlich auch was abgewinnen. Dumm sind eigentlich nur die Fehler, die man zweimal macht. Also dementsprechend, es war sicherlich jetzt rückblickend betrachtet vielleicht jetzt für das Unternehmen eine Fehlentscheidung, aber wir persönlich haben sicherlich unsere Schlüsse und unsere Erfahrungen daraus ziehen können.
Klar.
Dann würde mich zum Schluss noch vielleicht ein bisschen die Region interessieren, wie er so ein bisschen auf die Region blickt. Die Region ist sehr spannend hier, aber sie ist gleichzeitig auch so ein bisschen immer ein bisschen natürlich im Hintertreffen zu den großen Städten und Startup-Kulturen. Aber ist das so? Sind wir hier so weit hinter Berlin, so weit hinter München oder ist das auch eine gute Startup-Gegend?
Ja, also ich denke schon, dass wir uns nicht direkt mit einer TU TUM in München oder Berlin oder Karlsruhe. Also da gibt's schon Riesen, auch im deutschen Markt und international ja auch noch ganz andere Orte. Und trotzdem ist es hier eine interessante Region. Und diese Region ist eben nicht Stadt und City, aber auch nicht Land, sondern so ein Zwischending. Und da ist eine Menge los. Und da gibt's auch eine Menge Gründungen und eine Menge Unternehmergeist. Und ich persönlich finde es hier ganz toll, weil man beides hat. Man hat Natur und Leben und doch ein wirtschaftliches Umfeld. Und mir gefällt's. Das muss jeder selbst wissen. Ich glaube, das ist ein gutes Biotop hier ganz genauso. Aber nicht vergleichbar. Man kann nicht vergleichen.
Soll man vielleicht auch gar nicht, oder? Soll man einfach gar nicht, ja. Wie hast du es erlebt?
Also ich kann mich den Worten von Thomas da eigentlich nur anschließen. Natürlich ist es, sag ich mal, das Startup-Ökosystem am Bodensee jetzt nicht so ausgereift wie jetzt in Berlin oder München. Aber nichtsdestotrotz darf man auch diese Region hier nicht unterschätzen. Wir haben auch sicherlich hier im Bodenseekreis super spannende Unternehmen. Also ich denke da unter anderem auch an ein paar Unternehmen jetzt aus Konstanz, die wir betreuen. dementsprechend, klar, der Vergleich hinkt. Man muss es jetzt vielleicht aber auch gar nicht unbedingt vergleichen. Aber gerade auch heutzutage in Zeiten von Remote Work zum Beispiel, denke ich, ist der Standort nicht mehr die entscheidendste Schlüsselfrage letzten Endes. Also meine Kunden sitzen in ganz Deutschland verteilt. Ja, also Potsdam, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, München. Mein Team sitzt genauso in ganz Deutschland verteilt. Also hier der Thomas in Überlingen. Wir haben aber auch Aufsichtsräte in Stuttgart und in der Nähe von Köln. Meine Mitarbeiter sitzen in Memmingen. Marius befindet sich, Stand heute, sogar in Porto. Letzte Woche waren wir mit dem gesamten Team dort. Aber auch da, wir sind deutschlandweit quasi stationiert. Das funktioniert dank Teams und anderen Online-Diensten wirklich ganz hervorragend.
Tja, wir sind nach einer ungefähr dreiviertel Stunde am Ende anbelangt. Ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über das Gründen zu sprechen. Aber ich möchte euch gern die letzten Worte übergeben, damit ich nicht das letzte Wort habe. Gibt's noch etwas, was du alledem hinzufügen willst? Oder in einer späteren Folge, dann kannst du es ja auch wieder aufgreifen. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt.
Also ich will machen, ich sag der Thomas hier, spätere Folge, weil es ist so vieles gesagt jetzt auch schon. Ich will da jetzt nichts Künstliches rausgreifen. Das ist für mich völlig okay. Wunderbares Gespräch, vielen Dank.
Ich denke auch, also für den Moment ist alles gesagt. Wir können uns gerne in ein, zwei Jahren nochmal zusammensetzen. Da können wir gucken, was wurde draus. Können wir nochmal, ja, vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel zurückschauen. Aber ich denke, für heute sind wir alles Lustige losgeworden.
Vielen Dank. Danke.
Vielen Dank.
Danke.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.